Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Zuhörende und liebe Christen, unser Land schreibt sich auf die Fahnen, vielfältig und tolerant zu sein. Jede Glaubens- und Lebensweise ist offiziell willkommen. Dann werden doch auch die Christen ihre Nische finden, in der sie sein dürfen. Hauptsache, sie fallen nicht besonders auf oder fangen gar an zu missionieren. Denken Sie auch so? Könnten wir Christen nicht mit diesem Platz zufrieden sein, den uns die pluralistische Gesellschaft zuweist? Stünde uns nicht sogar Bescheidenheit gut zu Gesichte, nachdem 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht nur segensreich waren? Zwar haben sich unsere wichtigsten Werte wie Menschenwürde, Nächstenliebe, technischer Fortschritt, Freiheit und Demokratie erst auf der Basis biblischer Gedanken entwickeln können. Aber leider haben auch Machtmissbrauch und Streit in den Kirchen schreckliches Leid und Kriege zur Folge gehabt. Müssten wir uns Christen nicht heute mit einem Nischendasein und kleinen Zahlen zufrieden geben? Wir könnten unbehelligt ein ruhiges Leben führen und trotzdem ein Segen sein für alle. Ja, wenn da nicht der Missionsauftrag des Herrn wäre. Gleich in Kapitel 1 der Apostelgeschichte kündigt Jesus seinen Jüngern an: Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Also doch, raus, ihr Christen, aus eurer Komfortzone. Geht auf die Menschen zu. Bezeugt allen, was Gott Großes durch Jesus und Wunderbares in eurem Leben getan hat. Aber mal ehrlich, wen interessiert das? Meine Konfirmanden, die hören sich sowas an? Ganz brav, ja, christliche Werte finden sie gut, aber Gemeinde empfinden sie als wenig spannend, wenn es so über ihre Jugendgruppe hinausgeht. Hellhörig werden sie, wenn ich ihnen von WIPs erzähle, Very Important Persons, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Dann staunen sie über Fußballer wie Alaba oder Jürgen Klopp, der mit ganz einfachen Worten selbstverständlich von seinem Glauben erzählt, von seiner Hoffnung, von Sünde und von Erlösung. Das finden sie cool. Nicht nur, weil Kloppi ein Promi ist, sondern weil er zu den dynamischen Menschen zählt, die mitten im Leben stehen und Christen sind. Gemeinde Jesu im Aufbruch, das ist das Thema der Predigtreihe, die wir uns zurzeit in den Zuhause-Gottesdiensten unserer Region vornehmen. Ich freue mich riesig, dass sehr verschiedene evangelische Gemeinden seit Beginn der Corona-Zeit digital oder mit Handout gemeinsam Gottesdienst feiern. Landeskirche, EG, EFG, Krishona. Für uns Pastoren, Pfarrer, Jugendreferenten, Frauen und Männer ist der vertraute Umgang mittlerweile selbstverständlich. Gewachsen ist er im gemeinsamen Gebet. Jeden Freitag kommen wir jetzt digital zusammen. Wir loben Gott, beten für unsere Gemeinden, für uns selbst und bitten, dass viele Menschen in unserer Region erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sie liebt, Jesus Christus. Gemeinde Jesu im Aufbruch besteht nicht nur aus einem Typ frommer, braver Christ. Eine Gemeinde lebt mit unterschiedlichsten Menschen. Da sind die vielen fleißigen Hände, von der Gestaltung des Blumenschmuckes bis zum Austragen des Gemeindebriefes, vom Stühlerücken bis zum Geschirrspülen beim Gemeindefest tun sie alles ehrenamtlich und oft im Stillen. Ohne sie ist eine Gemeinde undenkbar. Und Gemeinde braucht dynamische Personen, die aus der Nische hervorbrechen und Neuland betreten, die keine Angst haben, auch zeitweise alleine mit ihrer Vision von Gemeinde alleine dazustehen. Nein, keine Selbstdarsteller, sondern Sammler, Menschenfischer, die ihrem Herrn Jesus in die Welt folgen und dort Gemeinde pflanzen. Von so einem Mann spricht der heutige Predigttext, Saulus, der zum Paulus wird. Schon in dieser Redewendung erkennen wir die Dynamik, die Jesus in seinem Leben ausgelöst hat. Ich lege den Bibeltext aus Apostelgeschichte 9 in Abschnitten aus. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Saulus ist einer, der nicht zu bremsen ist. Sein Hass, ja Fanatismus, ist leider negative Energie, die sicher einmal positive war, nämlich Begeisterung für Gott. Jetzt aber kann er die leidenschaftliche Liebe bei anderen nicht ertragen und tobt daher seinen Hass an ihnen aus. Gemeinden im Aufbruch sind gefährdet. Christen, die ihren Glauben fröhlich bezeugen, mit ihrem Leben, das positive Veränderung aufweist, wirken gewiss anziehend auf Menschen, die nach Wahrheit und nach authentischem Leben suchen. Aber lebendige Gemeinden ziehen auch die Missgünstigen und Neider an, ja den Widersacher selbst. Von wegen Kuschelecke. Wir Christen erregen so oder so Aufmerksamkeit. Man schaut auf uns. Und auch in Europa werden wir einen zunehmenden Widerstand und Gegenwind erleben, aber wir werden das überwinden können, wenn wir uns aus der Deckung wagen, unseren Glauben unverfälscht bezeugen, nicht jedem Windchen des Zeitgeistes hinterherrennen und beten und tun des Gerechten, wie Bonhoeffer sagte. Einer, der nicht zu bremsen ist, wie Saulus, findet immer Mittel und Wege, hochoffiziell mit behördlicher Erlaubnis oder Duldung, Christen zu verfolgen. Das ist auch heute Realität, leider. Open Doors listet jährlich nur die 50 schlimmsten Länder auf, in denen Christen verfolgt werden. Ihre Isolierung ist durch den Corona-Lockdown noch schlimmer geworden. In den westlichen Ländern geht man da subtiler vor, zum Beispiel in Schweden, wo zwei Hebammen nirgendwo mehr eingestellt werden, weil sie Abtreibung verweigern. Und was für ein Hass und Gewaltandrohung schlägt Christen beim jährlichen Marsch fürs Leben in Berlin entgegen. Leute wie Saulus spüren auch heute die auf, die nicht im Gesinnungsmainstream mitschwimmen, und stellen sie an den Pranger. Wir Christen müssen mit dem Gegenwind leben. Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben, rät Jesus. Vertraut, dass Gott dem Wutschnauben des Feindes ein Ende setzen wird und es begrenzt, wie in unserer Geschichte wir hören. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Paulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Paulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Wie gesagt, Saulus ist einer, der nicht zu bremsen ist. Seine Negativdynamik wird nun gebrochen durch Gottes Power, die wunderbar ist. Blendendes Licht reißt den Verfolger vom hohen Ross herunter. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Darauf hat Saul keine Antwort. So wie heute weltweit tausende Christen vor Gericht stehen, in Gefängnisse verschleppt werden. Warum? keine Antwort von den Verfolgern. Und wenn, dann sind ihre Anklagen Lügen oder Gerüchte wie beim Prozess, der Jesus gemacht wurde. Jede Regierung könnte doch froh sein, Christen als Bürger zu haben, die rechtschaffen sind und selbstlos und sogar für die Regierung beten. Statt einer Antwort stellt Saul eine Gegenfrage. Wer bist du, Herr? Haben Sie sich diese Frage auch schon einmal gestellt? Wer bist du, Herr? Das ist für Ihr Christsein wichtig und es hängt davon ab, wie Sie die Frage beantworten, wer Gott für Sie ist und wer Jesus Christus für Sie ist. Religiöses Beiwerk, Tradition oder wirklich Herr und Retter meines Lebens? Saulus hat mit seiner Frage schon die Antwort. Herr, sagt er. Darauf die Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. Nun könnten Sie, liebe Hörer, sagen, das betrifft mich nicht. Ich habe Jesus nie verfolgt. Sicher, ich bin manchmal oberflächlich und lebe zu wenig mit Jesus. Aber verfolgt? Nein, ich doch nicht. Oder vielleicht doch? Indem ich zu sehr auf meine Kraft und meine Fähigkeiten setze, auf meine Frömmigkeit und mein Engagement für andere, ja, dann brauche gerade ich Jesus, der mich vom hohen Ross holt und mit seiner Kraft dahin lenkt, wo er mich haben möchte. Wo Christen hart bedrängt werden, geschieht es, dass Verfolger umkehren. Besonders in der islamischen Welt offenbart sich Jesus vielen in Träumen. Mancher, der nicht zu bremsen war in seinem Hass, wird von Jesus in seiner zerstörerischen Wut gestoppt und umgelenkt. Jesus macht klare Ansagen, wer er ist und was dran ist für dich. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Kein Saulus wird auf einmal zum Paulus. Das dauert. Bekehrung ist oft ein Prozess in vielen einzelnen, zum Teil kleinen Schritten. Warte ab, höre auf mich, vertraue mir, sagt Jesus. Saulus wird sogar drei Tage blind. Das ist ein zugegeben drastisches Mittel, das Jesus anwendet, damit ein vor Hass blinder Verfolger neu sehen lernt. Hören wir dem letzten, längeren Abschnitt der wahren Geschichte zu, die auch unsere Verwandlung beschreiben könnte. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias sagte zu ihm, ja Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur. Ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer waren fassungslos. Ungläubig fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht hergekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier in Damaskus zu verhaften und an die obersten Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus dem schließlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Neben Saulus hören auch andere auf die Stimme Gottes. Und das ist auch gut so. Denn eine Gemeinde braucht nicht nur dynamische Typen wie Paulus, die missionarisches Neuland betreten. Wichtig sind auch Vermittler wie Hananias. Sie sind in der Schlüsselrolle, weil sie andere in der Gemeinde mitnehmen können, in einem Prozess notwendiger Erneuerung. Vielleicht erkennen sie sich eher in Hananias wieder. Mit seinen ganzen Bedenken. Aber Herr, das kann doch nicht sein. Unsere Erfahrung spricht dagegen, dass einer, der uns abgrundtief hasst, plötzlich unser Bruder wird. Liebe Christen, so denken Sie doch bestimmt nicht, oder? Das hat es noch nie gegeben. Bei uns geht sowas nicht. Hananias bleibt nicht in der Rolle des Bedenkenträgers stecken. Warum? Weil er betet. Und weil er im Gebet bleibt, erkennt er seinen Auftrag an Saulus und wird zum Wegbereiter für den zukünftigen Apostel in sein neues Leben mit Christus. Die Geschichte schließt mit dem Staunen der Christen von Damaskus bis Jerusalem. Das war auch tatsächlich ein großes Wunder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Christen, wenn Sie möchten, dass Ihre Gemeinde einen Aufbruch erlebt, dann bitte ich Sie heute und in den nächsten Tagen folgende Fragen für sich zu beantworten. Erstens, gehe ich nur in meine Gemeinde oder habe ich persönlich einen Auftrag in ihr? Zweitens, wer ist Gott? Wer ist Jesus für mich? Und woran können andere meinen Glauben erkennen? Drittens, Paulus, Hananias, welches Denken und Verhalten soll Jesus in mir verändern, damit ich seinen Willen erkenne und tue? Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft und irdische Weisheit, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.